Dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. Sein ist die ganze Welt. Denn alles ist nach seines Todes Nacht in seine Hand gestellt. Ja, Jesus siegt. Ja, Jesus siegt. Mit diesem Lied von Johann Christoph Blumhardt heiße ich alle Zuschauer willkommen und sage ein herzliches Grüß Gott aus dem Wohnzimmer der Pfingsttagung in Bobengrün. Wir sind hier in dieser wunderschönen Parklandschaft. Es könnte uns noch ein bisschen kalt werden heute Nachmittag. Wir könnten ein bisschen nass werden. Ich schreibe meine Begrüßung von Minute zu Minute um. Jedenfalls hoffen wir, dass alle zu Hause jetzt warm und trocken im Wohnzimmer sitzen und mit dabei sind. Ich denke, wir haben uns alle danach gesehnt, dass die Pfingsttagung in Bobengrün 2021 wieder zu einem großen Treffen im Wald unter Gottes Wort wird. Die Umstände lassen es leider nicht zu, aber die Technik macht es möglich, dass wir als Pfingsttagungsgemeinde wenigstens auf diese Weise miteinander verbunden sind. An manchen Übertragungsorten finden ja sogar regelrecht kleine Pfingsttreffen statt. Wenn dem so ist, dann hoffe ich natürlich, dass dort alles auch stilecht abläuft, damit ein bisschen Flair von dem Originalschauplatz rüberkommt. Also ausgestattet mit Klappsitz, Hängematte, Wolldecke, falls nötig Regenschirm, kann man sich gedanklich wunderbar hineinversetzen in diese herrliche Naturarena mit den Felsen, den Wiesen, den Wäldern und dem kleinen Blockhaus mittendrin. Wenn man dann noch das Festabzeichen, den sogenannten Uller, am Knopfloch trägt und die Hefe wecken, für den kleinen Hunger zwischendurch bereit liegen, dann seid ihr so gut wie live dabei hier an diesem Ort. Also macht es euch bequem, wo auch immer ihr gerade seid, aber passt auf, damit ihr die beste Botschaft der Welt nicht verpasst. Blumhardt, der das eingangs zitierte Lied vor 170 Jahren geschrieben hat, war Pfarrer in Möttlingen, einem kleinen Dorf in Württemberg. Dort hatte Gott eine große geistliche Erweckungsbewegung geschenkt. Viele kamen zum Glauben und es geschah auch, dass kranke Menschen gesund wurden. Der laute Ruf einer geheilten Frau, Jesus ist Sieger, wurde damals zu Blumhardts Losungswort. Das steht übrigens nicht in irgendeinem frommen Buch, sondern kann man wörtlich und natürlich noch viel ausführlicher in Wikipedia nachlesen. Und die Geschichte ging von damals weiter. Denn von der Erweckung in Möttlingen zieht sich die Verkündigung von Gottes Wort wie ein roter Faden bis nach Bobengrün durch. Daneben gibt es eine zweite, noch ältere Linie, die auf Graf Nikolaus von Zinzendorf aus Herrenhut, einem kleinen Dorf in der Oberlausitz, zurückgeht und die ebenfalls bis nach Bobengrün führt. Diese beiden Wurzeln haben schließlich nach langer Zeit zu einer Erweckung auch in Bobengrün geführt, in unserem kleinen Dorf im Frankenwald, und so den Nährboden für die Pfingsttagung gebildet. Irgendwie scheint es, als ob Gott zu den Menschen in kleinen Dörfern eine besondere Beziehung hat. So weit reichen die Anfänge dieser Tagung zurück. So weit schaut Gott voraus und hat dabei jeden von uns schon lange in seinen Blick genommen. Und heute, 75 Jahre nach der ersten Pfingsttagung in Bobengrün, feiern wir auf diesem Gelände am kleinen Blockhaus wieder unser Fest. Die Pfingsttagung ist zwar nur online im Internet und im Fernsehen zu erleben, aber Gottes Wort wird dadurch nicht gehindert. Die Botschaft, die Pfarrer Blumhardt damals zum Losungswort wurde und die in diesem Jahr unser Tagungsthema ist, wird auch in Ewigkeit noch gelten. Dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. Sein wird die ganze Welt. Denn alles ist nach seines Todes Nacht in seine Hand gestellt. Ja, Jesus siegt. Ja, Jesus siegt. Ich möchte mit uns beten. Großer Heiliger, dreieiniger Gott, du bist der Herr über die ganze Welt. Was auch immer geschieht, du weißt es. Was auch immer wir durchmachen, du bist bei uns. Egal, was uns quält, du kannst uns trösten. Wenn die Welt aus den Fugen gerät, hältst du uns fest. Wenn wir keinen Ausweg mehr sehen, hast du dennoch einen Plan für unser Leben. Du bist der Allmächtige. Deine Weisheit und deine Liebe sind grenzenlos. Wir glauben, dass es sich lohnt, unser Vertrauen auf dich zu setzen. Du gibst uns die Kraft zum Durchhalten. Mit dir stehen wir immer auf der Seite des Siegers. Amen. Unsere Redner heute Nachmittag sind, auch wenn sie Corona-bedingt nicht alle vor Ort in Bobengrün sein können und deswegen von zu Hause aus zugeschaltet sind, zum einen Joachim Böker, er ist Evangelist aus Schorndorf und ist zum ersten Mal dabei. Und dann Winrich Schäfbuch, Pfarrer, man könnte sagen im Unruhestand, aus Stuttgart und ein schwäbisches Original, wie er im Buche steht. Er trug viele Jahre Verantwortung in der weltweiten Mission von Hilfe für Brüder und kennt Bobengrün schon lange. Ich denke, er fühlt sich hier schon wieder heim. Wir freuen uns sehr, dass die beiden uns das Wort Gottes verkündigen. Als Zeugnis hören wir die bewegende Lebensgeschichte von Klaus Mehler. Er stammt aus Tann in der Rhön und er war viele Jahre auf der Suche nach der Wahrheit und hat am Ende herausgefunden, dass es nur eine Wahrheit gibt und die heißt Jesus Christus. Aber jetzt beginnen wir mit dem Lied »So groß ist der Herr« und werden dabei vom Römerteam begleitet.
Bis sie Ein herzliches Grüß Gott nach Franken. Herzliches Grüß Gott an die Teilnehmer der Pfingsttagung in Bobengrün und überall, wo ihr zugeschaltet seid. Schade. Für mich persönlich sehr schade. Ich wäre gerne mal wirklich live präsent vor Ort gewesen und hatte eigentlich die Gelegenheit dieses Jahr dazu. Und jetzt, naja, ihr wisst die Geschichte, wie mit Corona das alles so läuft und so. Jetzt bin ich nicht mal live präsent in Bobengrün, um es aufzunehmen, sondern an einem anderen Ort bei mir zu Hause in Schondorf. Aber um mich ein bisschen nach Outdoor zu fühlen, stelle ich mir einfach ein paar Bäume vor, ein paar Wälder, habe mir die Jacke angezogen und fühle mich jetzt einfach so ein bisschen Outdoor. Genau, mein Name ist Joe Böker und ich bin Pastor in Schondorf in einer wunderschönen Gemeinde bei Stuttgart und bin als Berater freiberuflich unterwegs und habe noch eine Anstellung bei der Liebenzeller Mission. So ein bunter Mix, der mein Leben schön bereichert. Noch mehr bereichern mich meine drei Kinder und meine Frau. So viel zu mir. Wir haben ein spannendes Thema, Lauf um den Sieg. Ein Thema, das Paulus so auf dem Herzen trägt. So Lauf, Lauf, Lauf um den Sieg. Es gibt was Kostbares zu gewinnen. Und ich möchte dieses Thema vielleicht von einer bisschen überraschenden Seite angehen und möchte am Anfang noch beten. Geliebter Jesus, du bist jetzt hier präsent. Verbindest du uns über Zeiten und Orte hinweg durch deinen Geist. Und wir erleben das und wir möchten uns öffnen für dein Wirken deines Geistes, auch jetzt in dieser Veranstaltung. Wir beten darum, dass du reinkommst und redest, wie es nur du tun kannst. Wir möchten dich gerne ehren mit Wissbegier und Neugier, mit einem offenen Herzen jetzt. Wir öffnen uns vor dich. Und beten um geöffnete Augen, dass wir dich sehen, Jesus. Wir beten um geöffnete Ohren, dass wir dich hören, Jesus. Und wir beten um ein geöffnetes Herz und einen geöffneten Verstand, dass wir dich erkennen und umkehren und Leben finden. Amen. Lauf um den Sieg. Ja, das ist das Thema und ich möchte gern zwei Läufer heute vorstellen, die auch um ihren ganz persönlichen Sieg ringen und laufen und laufen und laufen. Ich möchte gerne eine Heilungsgeschichte euch erzählen, besser gesagt vorlesen. Und für mich ist das eine schockierende Geschichte, eine schockierende Heilungsgeschichte, die mich auch echt ärgert. Vielleicht geht's euch ähnlich, wenn ihr das hört, dass diese Geschichte ärgern kann. Ich möchte sie gerne vorlesen aus dem Matthäusevangelium. Kapitel 9, ab Vers 27. Als Jesus von dort wegging, was heißt dort, das muss ich vielleicht kurz sagen, er kommt gerade von der Heilung einer blutflüssigen Frau, gerade das erlebt, und ein totes Mädchen wurde zum Leben erweckt durch ihn. Bombastische Wunder. Zack, spektakulär, auf den Punkt, sofort, Leben wird neu, bam. Was für eine Demonstration der Liebe und der Macht von Jesus. Da kommt er gerade her. Und was nach dieser Geschichte passiert ist, ein ebenfalls wirklich bombastisches Eingreifen, was alles neu macht, wo einer von Dämonen besessen ist und frei wird und neu ins Leben reinkommt. Das ist die Umrahmung von dieser Geschichte, die wir jetzt lesen. Und diese Geschichte geht so. Als Jesus von dort wegging, folgten ihm zwei Blinde und riefen, Herr, hab Erbarmen mit uns. Sohn Davids, hab Erbarmen mit uns. So wie er zu Hause angelangt war, traten sie näher. Er fragte sie, glaubt ihr denn, dass ich euch helfen kann? Ja, Herr, antworteten sie. Darauf berührte er ihre Augen und sagte, was ihr geglaubt habt, soll geschehen. Und da konnten sie sehen. Diese Geschichte, die passt nicht so richtig in mein Bild, was ich von Jesus habe. Mich ärgert das auch ein bisschen, mich schockiert das. Denn versuchen wir mal reinzugehen in die Szene, wie sieht denn das aus, wenn zwei Blinde zu Jesus kommen. Die müssen sich in ihrer Dunkelheit irgendwie einen Weg bahnen hin zu Jesus. Allein dieses Bild, wie sie tapsend und unruhig und stolpernd sich einen Weg versuchen zu bahnen hin zu Jesus, ist für mich erbarmungswürdig, mitleidserregend, total. Jetzt steht das aber nicht da, dass sie zu Jesus kommen, sondern das steht da, sie folgten Jesus. Jesus kommt aus einem Ort und er geht in einen anderen Ort, nach Kapernaum, wahrscheinlich in das Haus von Petrus. Dort will er hin. Und da auf dem Weg begegnen ihm, mitten zwischendrin irgendwie, begegnen ihm diese, oder bekommen die Blinden mit, Jesus kommt, unsere Chance. Und sie schreien ihr Leid heraus, hab Erbarmen mit uns. Und sie folgen ihm. Wie sieht das aus, wenn jemand einem anderen folgt? Das sieht so aus. Das heißt, der, dem gefolgt wird, der bleibt nicht stehen. Der geht weiter. Und die, die folgen, gehen hinterher. Wie muss das aussehen? Wie muss sich das anfühlen für die beiden Blinden, die in ihrer Dunkelheit tapsend, ringend, sich ständig eine blutige Nase holen? Wie viele Schürfwunden haben sie, als sie endlich bei Jesus ankommen, als Jesus nicht mehr weiter kann, weil er in einem Haus ist? Erst dann bleibt er stehen. Bis dahin versuchen sie, sich einen Weg zu bahnen und stolpern und tapsen und ringen und es blutet und die Nase blutet immer mehr und wieder halten sie sich gegenseitig, ziehen sich hoch und sagen, wir bleiben dran, wir wollen hin zu Jesus, aber er bleibt nicht stehen. So laut sie auch rufen, hab Erbarmen mit mir, er bleibt nicht stehen. Er geht einfach weiter. Das passt nicht zu meinem Bild von Jesus. Und das ärgert mich auch. Wie viel Schürfwunden haben sie sich geholt, als sie endlich ankamen? Wie stark hat ihre Nase geblutet, als sie endlich ankamen? Und dann, als sie da waren, als sie dann endlich vor Ort waren, da sagt Jesus nicht, boah, jetzt habe ich euch aber echt auf eine Probe gestellt, also echt super, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt, sondern er sagt, habt ihr Glauben, dass ich das tun kann? Auch das verstehe ich nicht, wieso habt ihr Glauben? Die haben sich den ganzen Weg hierher gebahnt. Wie sollen sie denn noch beweisen, dass sie so großes Vertrauen in dich stecken? Sie haben ihr ganzes Herz dir gegeben, sie haben den ganzen Weg hier aufgemacht, bis sie bei dir sind. Und er fragt, habt ihr Glauben, dass ich das tun kann? Und sie sagen, ja, wir glauben das. Und Jesus rührt sie an und sie werden gesund. Ich verstehe Jesus hier ehrlich gesagt nicht. Ich verstehe nicht, warum kann er nicht einen Moment stehen bleiben? Warum kann er nicht auf ihr Rufen reagieren? Hab Erbarmen mit mir. Warum läuft er einfach weiter? Ich weiß nicht, warum das hier steht. Vielleicht ist ein Grund, warum das hier in der Bibel steht. Weil ich glaube, dass es vielen, vielen ganz genauso geht. Vielleicht auch vielen von euch. Vielleicht vielen, die ihr jetzt gerade zuguckt. Dass ihr das Empfinden habt, Jesus kommt gerade von einem Wunder und er geht gerade hin, ein Wunder zu machen. Und ich laufe in meine Dunkelheit und tapse und hole mir eine blutige Nase und Jesus bleibt einfach nicht stehen. Andere um mich herum erleben die Wunder, das Eingreifen Gottes erleben, dass sie geliebt sind. Und ich bin in meiner Dunkelheit gefangen, versuche tapsend ihm nachzulaufen und er bleibt nicht stehen. Vielleicht ist diese Geschichte für dich aufgeschrieben. Denn ich glaube, vielen geht es hier so. Viele, die jetzt hier auch zugucken, das wäre eine unfassbar lange Liste, die wir jetzt anfügen könnten von Beispielen, wo Leute genau das empfinden, dass sie sagen, ich bin wie in der Dunkelheit gefangen. Der eine ist verlassen worden von einem liebgewonnenen Menschen. Vielleicht äußerlich tatsächlich verlassen oder vielleicht innerlich verlassen. Darf keiner außen sehen, aber eigentlich haben wir uns schon längst getrennt. Jemand anders wurde verletzt von jemand, der einem sehr wichtig wurde. Wieder ein anderer macht sich zutiefst Sorgen mit und für seine Kinder, weil es ihnen nicht gut geht, weil sie vielleicht auf Wegen unterwegs sind, die man nicht mitgehen kann, weil sie innerlich gebrochen haben. Wieder andere haben chronische Schmerzen, die sie nicht einschlafen lassen. Eine bittere Diagnose oder eine Rechnung, die man nicht begleichen kann. Wie kann man die begleichen? Oder eine Schuld, die man auf sich geladen hat, wo man nicht weiß, wie man mit umgehen kann. Ein tiefer Streit, eine Entzweiung oder ein Berg an Herausforderungen, den man offensichtlich nicht bewältigen kann. Wir könnten noch eine lange Latte Liste von Beispielen nennen und ich glaube, du hast deine eigenen Beispiele, die jetzt gerade dir vor Augen stehen. Und das ist nicht deine Geschichte, ist nicht vergleichbar mit Geschichten, die andere erleben. Das ist einzigartig. Und glaub denen nicht, die sagen, naja, andere haben das auch erlebt, andere haben schon viel Schlimmeres erlebt und so. Jetzt bleib mal entspannt, jetzt guck doch mal, wie es anderen geht. Glaub denen nicht, denn deine Geschichte und dein Leid ist einzigartig, individuell und niemand ist in der Weise damit betroffen wie du. Ist total einzigartig und nicht vergleichbar. Und gleichzeitig gilt es trotzdem, dass es normal ist. Es ist total normal, dass du durch solche Zeiten durchgehst. Es ist einzigartig. Keiner hat genau diese Art von Schmerz, die du jetzt vielleicht gerade kennst. Aber es ist gleichzeitig auch total normal. Wir sitzen da schon im gleichen Boot, denn das gehört hier mit dazu. Ich könnte viele Beispiele erzählen von Menschen, die nach außen hin niemals für mich so den Eindruck gemacht hätten, dass die irgendwas, das ist eine perfekte Familie, gutes Einkommen, abgesichert, gutes soziales Umfeld und sie haben ihre Rucksäcke, sie haben ihre Baustellen, wo sie kaum mehr atmen können drunter. Uns geht es allen so und es wäre so eine Stärke, wenn wir dafür einen Blick hätten. Wir als Christen miteinander, du und ich, wir haben unsere Baustellen, wir haben unsere Überforderung, wir haben unsere Schuld, wir haben unsere Sorgen. Komm, lass uns doch ehrlich werden. Was wäre das für eine Kraft, für eine Stärke, wenn wir zumindest in kleinen Gruppen, in Hauskreisen, in Kleingruppen, wo auch immer, den Mut haben, ehrlich zu werden, Hosen runterzulassen und zu sagen, wenn es dir so geht, dann zeige ich auch, was in meinem Herzen drin ist. Und das verbindet und das hat Kraft, miteinander da durchzugehen. Also, es ist einzigartig, aber es ist auch total normal. Woher kommt das? Die Bibel gibt uns ja ein paar Perspektiven, warum das Teil unserer Welt ist. Einerseits, weil diese Welt an sich eine gebrochene Welt ist. Weil diese Welt an sich unter dem Zeichen der Gebrochenheit steht, seit Urzeiten. Und andererseits, nicht nur diese Welt an sich, sondern auch du und ich, wir sind Teil eines schuldhaften Systems. Du und ich, wir haben da aktiv und freiwillig und bewusst mitgemacht, wenn es darum geht, dieses System der Welt zu bestätigen, indem wir sagen, ich zuerst, es geht um mich. Und deswegen ist dein und mein Leid auch Zeichen dafür, dass wir Teil dieses kaputten, zerstörerischen Systems freiwillig geworden sind. Aber es gibt noch einen dritten Grund. Es gibt noch einen dritten Grund, warum das so normal ist für Leute, die Jesus kennen. Neben dem, dass es Teil dieser Welt ist, gebrochene Welt, neben dem, dass wir Teil eines kaputten Systems sind und aktiv daran beteiligt sind, gibt es einen dritten Grund für Menschen, die Jesus nachfolgen. Genau nämlich das, dass Jesus zu uns sagt, komm, folge mir nach. Geh auf dem Weg mit, den ich gehe. Ich habe hier was vor in dieser Welt, das in alle Ewigkeit heilsame Bedeutung haben würde. Keiner hat mehr Bedeutung erlangt in diesem Universum als mein Herr Jesus Christus. Und genau der sagt, hey, und jetzt geh meinem Weg nach, dann kann dein Leben ebenso reich an Bedeutung. Und er sagt, Frucht werden für diese Welt und für alle Ewigkeit. Also komm und folge mir nach. Aber wenn du mir nachfolgst, dann heißt das, dass du eben den Weg gehst, den ich gehe. So sagt er mal eben im Johannesevangelium zum Beispiel zu denen, die ihm nachfolgen, Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, dann bleibt es allein und bringt keine Frucht. Wenn es aber stirbt, dann bringt es viel Frucht. Genau das ist der Weg, die Einladung von Jesus an dich und an mich zu sagen, komm, 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 folge mir nach, auch in den Weg des Leides und des Sterbens, damit Frucht und Segen und Heilung und Erneuerung für viele über dich hinausweisen. Das ist seine Einladung. Und deswegen sagt er, gehört das ganz selbstverständlich dazu. Es ist dir, an einer Stelle heißt es mal, es ist gesetzt für dich und für mich, die wir Jesus nachfolgen, dass wir in dieser Zeit zu leiden haben, weil wir dem Weg ihm nachgehen. Die Frage ist nur, hey, jetzt, wie gehen wir damit gut, gesund um? Lauf um den Sieg. Das ist das Thema. Aber wie geht das, wenn der Schmerz so brüllend ist und wenn alles mich so bitter anschreit und ich einfach mich kaum mehr bewegen kann? Wie kann ich dann noch weiterlaufen? Da ist doch so ein Appell. Lauf um den Sieg. Das ist doch fast zynisch. Wie kann das gehen? Wie kann ich auf meinem Weg bleiben, wenn der Schmerz so kreischend laut wird? Die Bibel gibt uns ein paar Perspektiven. Dass sie sagt, hey, schau es dir an. Schau es dir doch erstmal an. Guck nicht gleich weg. Und ich glaube, da wäre schon viel Heilsames drin. Denn in unserem Denken ist oft so, dass das unbewusst drin, auch wenn wir es theoretisch anders wissen, unbewusst ist es, glaube ich, in unserem Denken drin, dass wir meinen, die Abwesenheit von Schmerz ist ein Zeichen von Segen. Und die Gegenwart von Schmerz ist ein Zeichen von Abwesenheit von Segen. Das heißt, mit mir stimmt irgendwas nicht. Das ist ganz tief in uns drin, wenn ich Schmerz empfinde. Mit mir stimmt irgendwas nicht. Entweder stimmt was mit Gott nicht oder mit mir nicht. Irgendwas passt hier nicht. Und deswegen verleugnen wir es und wollen weg und wollen flüchten. Die Bibel sagt eher, hey, schau es dir an. Geh nicht weg, guck es dir an, das tut weh. Aber geh rein und guck es dir an, verleugne nichts. Verleugne es doch nicht. Werd ehrlich. Und das Zweite, was sie sagt, hey, und dann fang an zu schreien. Fang an zu schreien. In deinem Schmerz. Die Psalmen sind da eine riesengroße Einladung. Wisst ihr, wie Lobpreis im Sinne des Alten Testaments funktioniert? Was ist Lobpreis auch im Sinne vom Alten Testament? Lobpreis im Sinne vom Alten Testament geht so. Gott, wo bist du? Gott, warum hast du mich verlassen? Ich sitze hier im Todestal und du bist nicht da. Gott, wo bist du? Warum hast du mich verlassen? Warum hast du mich ganz und gar vergessen? Gott, was ist mit dir los? Du hast deine eigene Güte, deine eigenen Versprechen hast du vergessen. Du bist dir nicht mehr treu, Gott. Du bist dir nicht treu, denn du bist selber nicht mehr gütig. Du hast deine Gnade vergessen. Und du selber hast mich in die Finsternis geworfen, in den Tod geworfen. Gott, was ist los mit dir? Wo bist du, Gott? So geht Lobpreis im Alten Testament. Denn die Psalmen sind überschrieben in der hebräischen Variante mit das sind die Loblieder Israels. Und die Loblieder Israels erhalten zu einem ganz großen Teil mindestens ein Drittel Klage, bittere, laute, heftige Klage. Sie wenden sich an Gott. Also neben dem, dass es heilsam wäre, ich gucke das an und ich verleugne es nicht. Das ist da, so ist mein Leben gerade. Und das ist nicht gut und das tut weh. Ist das, dass sie sagen, jetzt lade ich dich ein zu schreien, brüll, werd ehrlich, klag's Gott an. Klag's in die richtige Richtung, nach oben. Auch dein ganzes Unverständnis ihm gegenüber. Klag's an. Und dann laden sie vor allem im Neuen Testament ein, die Autoren. Und jetzt geh noch, wenn du das gemacht hast, geh noch einen dritten Schritt. Versuch einen dritten Schritt zu gehen und der ist jetzt, je nachdem, wo du gerade steckst, vielleicht auch ein bisschen weit gesprungen. Vielleicht ist es eine Überforderung. Ich möchte es trotzdem benennen, denn die Autoren sind davon überzeugt, dass das enorm wichtig ist, wenn wir Jesus nachfolgen wollen und wenn wir in seiner Spur unterwegs sein wollen. Der dritte Schritt ist neben Anschauen und Schreien ist, umarme es. Umarme den Schmerz. stell's raus, hol's raus aus der Ecke des Fluches, wo es in meinem Kopf ganz oft drin ist, zu sagen, das ist wie so ein Fluch, das ist ein Zeichen, dass Gott nicht da ist, ein Zeichen, dass ich bestraft werde, dass ich schuldig geworden bin und hol's raus aus dieser Ecke des Fluches, da gehört's nicht hin und zieh's rein in den Segensbereich Gottes. Zieh's rein in den Segen, denn Gott hat hier was vor. Paulus sagt es ja, dass er das Leben mit Jesus wie so einen Lauf beschreibt, so. Wo er sagt, ich gehe dem nach und ich kämpfe und ich ringe mit mir und ich schinde mich mit dem einen Ziel, hey, ich werde Jesus sehen, ich werde den Siegpreis bekommen und ich werde den Siegpreis bekommen bei Jesus. Das heißt, ich werde in seiner Gegenwart sein. Ich werde ihn sehen. Und das wird so herrlich und so großartig und so bombastisch gut werden. Da werde ich Heimat finden, da werde ich zu Hause sein. Ich werde Jesus sehen. Deswegen bin ich jetzt und hier bereit, mich zu schinden. Egal, was kommt. Das ist ja so, dass es manchmal überraschend ist, wenn man Menschen sieht, die im Umgang mit Leid ein Schmerz, ein verhältnismäßig leichter Schmerz, kann zu tiefen Depressionen führen und bis hin zum Suizid, dass Leute unter diesem Schmerz total zerbrechen. Warum? Man denkt sich, das ist doch jetzt kein Grund, so zu zerbrechen. Das hängt daran, wie du das bewertest. Wie bewertest du deinen Schmerz? Manche Menschen können unter verhältnismäßig leichtem Schmerz zerbrechen, weil sie sagen, das ist eine Bestätigung für meine Wertlosigkeit. Mein Schmerz bestätigt mich darin, dass ich eigentlich übersehen bin, dass ich wertlos bin, dass ich schuldig bin, was auch immer. Und da ist die Spirale immer weiter nach unten in die Depression. Andere Menschen können erstaunlich viel Schmerz, wo du denkst von außen, das könnte ich niemals tragen. Wie können die das in so einer Würde tragen, diesen Schmerz? Sie können das tragen, weil sie das nicht negativ bewerten, dass es ein Zeichen von Wertlosigkeit ist, sondern weil sie dem Ganzen einen positiven Wert beimessen. Wir sehen es jetzt vielleicht, wir haben ein paar Monaten haben wir Olympiade in Tokio, wenn das denn alles so stattfindet. Aber ich glaube, dass heute an diesem Tag etliche, zigtausende Sportler aufstehen werden mit wahnsinnigen Schmerzen. Und der Körper tut weh und sie haben sich geschunden und sie stehen auf und sagen, yes, ja, alles richtig gemacht, mein Körper schmerzt, das ist genau richtig so. Ich an ihrer Stelle, die gleichen Schmerzen empfindend, würde sagen, wie kann ich den Tag nur überstehen mit solchen Schmerzen? Was für ein verlorener Tag. Sie bewerten es ganz anders, sie sagen, es ist ein wichtiger, ein guter Tag. Ich habe Schmerzen, sehr gut, denn es ist ein Tag auf dem Weg hin zu meinem großen Ziel, vielleicht die Goldmedaille in Tokio. Deswegen bin ich bereit, mich heute und hier zu schinden. Und die Schmerzen sind absolut positiv bewertet. So sagt Paulus auch für sich, ich bin bereit dafür, denn ich habe ein riesengroßes Ziel. Siegkranz bei Jesus, Jesus, Gegenwart, Jesus, ihn sehen, von ihm in die Arme genommen werden, Augenkontakt mit ihm, dafür gebe ich alles. Merkt ihr, wie wir unser Leid rausnehmen müssen aus der Ecke des Fluches und reinnehmen in den Raum des Segens. Die biblischen Autoren sind davon überzeugt, dass sie sagen, im Leid passiert was Geheimnisvolles, was ganz Besonderes. Im Leid habe ich einerseits passiert Verwandlung in mir, wie so ein Sportler verwandelt wird, weil Muskeln aufgebaut werden und was auch immer. Ich werde verwandelt in einen reifen, eigenständigen, fröhlichen Menschen, der Jesus nachfolgt. Ich werde verwandelt in jemand, der immer mehr etwas von der Schönheit Jesu in meine Umgebung widerspiegelt. Boah, ja, das will ich, diese Verwandlung will ich. Und ich habe auf geheimnisvolle Weise, gerade mitten im Leid, Gemeinschaft mit meinem Herrn, meinem Freund, meinem Liebhaber, Jesus. Das möchte ich mal lesen, wie das zum Beispiel, es kommt an ganz vielen Stellen und ja, ich habe mir in meinem Skript ganz viele Stellen darüber aufgeschrieben. Eine möchte ich gerne vorlesen. 1. Petrus, Da sagt er, der Petrus sagt da in Vers 17, es ist weiter vorne. Liebe Freunde, Vers 12, liebe Freunde, wundert euch nicht über die Nöte, die wie ein Feuersturm über euch hineingebrochen sind und durch die euer Glaube auf die Probe gestellt wird. Denkt nicht, dass euch damit etwas Ungewöhnliches zusteht. Es ist normal, sagt Petrus, es ist normal. Freut euch vielmehr, und jetzt kommt's, dass ihr auf diese Weise an den Leiden teilhabt, die Christus durchmachen musste. Und dann werdet ihr, wenn er in seiner Herrlichkeit erscheint, erst recht von Freude und Jubel erfüllt sein. Ja, wenn ihr beschimpft werdet und ihr zu Christus gehört und nach seinem Namen genannt werdet, seid ihr glücklich zu preisen. Es geht euch gut. Ihr seid glücklich zu preisen, denn gerade dann ruht der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes auf euch. Was Petrus hier sagt, ist, ihr habt mitten im Leid nicht nur die Chance, oder nicht nur Chance, sondern es passiert hier ein wunderschöner Verwandlungsprozess. Und es ist ein Abschnitt auf dem Weg hin, Jesus zu sehen, sondern jetzt auch mittendrin habt ihr auf geheimnisvolle Weise Gemeinschaft mit Jesus. Ihr seid hier verbunden mit Jesus. Also was sagt die Bibel? Hey, wie können wir diesen Lauf gehen, wenn der Schmerz so laut ist und so brüllend und die Aufforderung dasteht, jetzt lauf um den Sieg, mach einfach weiter. Wie geht denn das? Wie kann das gehen? Es kann gehen, indem ich ehrlich werde und es anschaue. Indem ich es nach oben rausschreie zu Gott in echter, ehrlicher, authentischer Klage. Und vor allem kann es gehen, indem ich es rausziehe aus der Ecke des Fluches. Ich bin verflucht, ich bin ein von Gott Verlassener. Hinziehe in den Raum des Segens und es lerne zu umarmen. Ich möchte den Schmerz umarmen, weil ich hier auf besondere Weise verbunden bin mit meinem Herrn Jesus, der mich einlädt in seine Nachfolge. Und weil ich hier verwandelt werde und die Schönheit Jesu immer mehr sichtbar wird durch meine Art. Am Ende kommen die beiden, die um den Sieg laufen, damit ihre Augen sehend werden, doch noch bei Jesus an. Sie laufen mit und kriegen überall Schürfwunden und eine blutige Nase. Aber sie kommen am Ende an. Und dann berührt sie Jesus. Und ihre Augen gehen auf. Und total Neues ist geworden. Ich weiß es nicht, warum Jesus sie hat so lange hinterher tapsen lassen. Warum Jesus die Schürfwunden und die blutenden Nasen von ihnen bewusst in Kauf genommen hat. Ich weiß es nicht und es tut weh, das zu sehen. Aber sie laufen weiter. Sie laufen weiter und entdecken am Ende, dass Jesus ihre Augen öffnet. Ich möchte es ähnlich machen und ich lade dich ein, dass du es genauso machst. Dort, wo du ihn nicht verstehst, wo er fern zu sein scheint und wo der Schmerz so groß geworden ist. Ich habe mich entschieden, ich möchte weiterlaufen. Ich gehe weiter ihm nach. Ich hole mir noch etliche blutende Nasen. Ich hole mir Schürfwunden. Ich tapse im Dunkeln. Ich verstehe ihn nicht. Und ich weiß nicht, wie es gehen soll. Aber ich laufe weiter. Ich laufe weiter und möchte ihm glauben, dass ich mitten auf diesem Weg auf geheimnisvolle Weise mit ihm verbunden bin. Möchte ihm glauben, dass er mitten auf diesem Weg ein Verwandlungsprozess mit mir im Gange ist, den ich nicht wahrnehmen kann und der mir fremd scheint, aber ich glaube ihm das. Und ich weiß, dass ich eines Tages bei ihm ankommen werde. Und dass er dann nicht mehr weiterläuft, stehen bleibt, seine Hand nimmt, auf mein Gesicht legt und meine Augen öffnet und ein für alle Mal den Schmerz nimmt. Dann werde ich sehen können. Dann werde ich bei ihm sein. Und das ist dann mein Siegeskranz, von dem Paulus spricht. Ich möchte beten. Jesus, du bleibst mir geheimnisvoll und manchmal auch ganz schön fremd. Ich ärgere mich auch darüber, über manches, was ich wahrnehme an dir, dass du da weiterläufst. Warum, Jesus? Aber ich glaube dir, dass du was vorhast mit mir und mit dieser Welt. Ich glaube, dass nichts umsonst ist, wodurch wir gehen. Ich glaube, dass du was vorhast mit all denen, die gerade leiden. Du hast sie nicht übersehen. Ich bete, dass jeder, der jetzt gerade in tiefem Leid steckt, dass das rausnimmt aus der Ecke des Fluches und reinnimmt in den Raum des Segens und es lernt zu umarmen, weil du was vorhast und weil wir hier Gemeinschaft mit dir haben. Und dann danke ich dir, dass du das auf jeden Fall verwirklichen wirst, dass wir bei dir sein werden, dass wir ankommen bei dir und du uns die Augen öffnest, die Tränen trocknest, dass wir sehend werden und von dir eine heilvolle, schmerzfreie Zukunft begleitet werden. Vielen, vielen Dank. Wir freuen uns auf den Moment, dich zu sehen. Das wird unser Siegeskranz sein. Amen.
Vor einigen Wochen war in einem christlichen Magazin Folgendes zu lesen. Klaus Mehler hat Sportgeschichte geschrieben. Im Juni 1980 wurde er mit seinem kuriosen Treffer, an dem gleich 4 Spieler beteiligt waren, Torschütze zum Tor des Monats. Mit einer Karriere als Profifußballer wird es aber nichts. Stattdessen wird er eine erfolgreiche Führungskraft in der Immobilienbranche. Und er macht einen Ausflug in die Esoterik und hat schließlich im christlichen Glauben das gefunden, wonach er immer gesucht hat. Hier kommt sein Zeugnis.
Mein Name ist Klaus Mehler. Ich bin 60 Jahre verheiratet mit Dagmar. Wir haben 4 erwachsene Kinder. Ja, wie war mein Leben, bevor ich Jesus Christus kennenlernte? Ich bin in Tannröden im Kreis Fulda auf dem Land aufgewachsen, als Einzelkind, katholisch geprägt, war Messdiener bis zum 17. Lebensjahr. Ja, und dann bin ich in die Großstadt nach Frankfurt gezogen, mit dem Ziel, Profifußballer bei Eintracht Frankfurt zu werden. Das gelang mir in den 3 Jahren bei der Eintracht nicht, da ich in dieser Zeit 2 Operationen innerhalb von 1,5 Jahren hatte. Dadurch war meine Profikarriere aufgrund der Belastung nicht mehr möglich. Bis zum 28. Lebensjahr habe ich noch als Amateurfußballer in der höchsten und zweithöchsten Amateurklasse gespielt, bis ich von heute auf morgen aufgehört habe, weil mir einfach die Motivation und der Antrieb gefehlt hatte. Ja, dann widmete ich mich meiner beruflichen Karriere. Ich war 20 Jahre in der Immobilien- und Finanzdienstleistung tätig und davon 14 Jahre als Führungskraft. Dort unter anderem in den letzten 10 Jahren war ich maßgeblich daran beteiligt, den erfolgreichsten Immobilienvertrieb für ein mittelständisches Unternehmen aufzubauen und innerhalb von 4 Jahren zur Marktführerschaft zu führen. Alle großen Immobilienbestandshalter im In- und Ausland, die in Deutschland Wohnimmobilien hatten, waren unsere Auftraggeber. Wir waren wie das Bayern München in dieser Sparte der Immobilienbranche und spielten in der Champions League. Ja, endlich war ich oben angekommen. Mit 48 Jahren im Jahr 2008, von heute auf morgen, auf dem Höhepunkt meiner damaligen Karriere, habe ich selbst gekündigt, aufgrund eines Gesprächs mit den damaligen geschäftsführenden Gesellschaftern. An dem Zeitpunkt hatte ich Anerkennung, Erfolg, Wohlstand, Immobilieneigentum vor den Toren Frankfurt. Plötzlich hatte ich viel Zeit, ich war zu Hause, keine Termine, bin ins Internet gegangen und wurde mit Themen konfrontiert wie Gott, Religion, Buddhismus, Hinduismus, Islam, Esoterik und New Age. Also das ABC der Verführung, nämlich von A wie Alchemie bis Z wie Zen. In einem Dreivierteljahr habe ich in der Zeit über 10.000 Seiten im Internet gelesen. Ich wusste, es stimmte irgendwas auf diesem Weg nicht, ich konnte es jedoch nicht deuten. Und aus lauter Verzweiflung bin ich damals auf die Knie gegangen und habe gefleht und habe gesagt, lieber Gott, wenn es dich wirklich gibt, zeige mir die höchste Wahrheit, nicht irgendeine Wahrheit, sondern die höchste Wahrheit hier auf Erden und im Universum und schick sie mir möglichst auch kostenlos nach Hause, dass ich nicht irgendein Seminar wieder besuchen muss. Ja, und Gott ließ mich noch 5 Jahre die New Age-Weg gehen, bis er mir und Dagmar die höchste Wahrheit eines Tages offenbarte. Und dies war im 2. Halbjahr 2014. Aber dazu gleich mehr. In der Zwischenzeit hatte das New Age Gedankengut, für das ich selbst verantwortlich war, weil ich mich intensiv damit beschäftige, meine erste Ehe zerstört und wir ließen uns nach 32 Jahren scheiden. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich nicht nur meine Frau, sondern auch unser Wohneigentum und unser Vermögen verloren. Es blieben Schulden. Es kam sogar so weit, dass ich vorübergehend Hartz IV beantragen musste. Meine jetzige Frau Dagmar lernte ich über das Internet kennen. Sie schrieb mich aus beruflichen Gründen im Februar 2013 aufgrund eines Interviews, was ich für einen Internetsender gegeben habe, an. Auf unser weiteren Kennenlernen kann ich auch aus zeitlichen Gründen hier nicht eingehen. Nur so viel, es war außergewöhnlich. So bekommen wir es jedenfalls immer wieder bestätigt. Es kam der Tag, wo der Herr Dagmar und mir uns die Wahrheit offenbarte. Wir wissen das Datum nicht mehr genau, da wir zu diesem Zeitpunkt nicht ahnten, wie wichtig dieser Tag für uns werden würde. Es war auf jeden Fall im 2. Halbjahr 2014. Wir saßen uns in unserem Büro gegenüber, jeder an seinem Laptop am Lesen, als ich auf einmal sagte, Dagmar, jetzt haben wir die Wahrheit gefunden. Wir sprachen unabhängig voneinander ein Übergabegebet, was im Internet stand. 2015 gingen wir dann erstmals in eine Gemeinde. 2016 heiraten wir, ließen uns in der Gemeinde taufen und haben den Segen für unsere Ehe erbeten. Seitdem ist auch sehr viel passiert. Oder wir können es auch so ausdrücken: Gott hat unser Leben auf den Kopf gestellt. Wir sind mehrmals umgezogen und wohnen jetzt in meinem Elternhaus, aus dem ich mit 17 Jahren ausgezogen bin, weil mein Vater vor 2 Jahren einen Schlaganfall bekommen hat und wir an das Gebot, du sollst Vater und Mutter ehren, von Gott erinnert wurden. Wir entschieden uns, meine Mutter bei der Betreuung meines Vaters zu unterstützen. Auch haben wir wieder eine geistliche Heimat gefunden in der Bibelgemeinde Nordrhön in Hünfeld. Beruflich bin ich seit 2 Jahren für ein christliches Missionswerk im Bereich Öffentlichkeitsarbeit als Repräsentant unterwegs, habe dort eine 50%-Stelle. Es ist MAF, Mission Aviation Fellowship, ist ein internationaler christlicher Flugdienst, der letztes Jahr 75-jähriges Jubiläum feierte und als Dienstleister für über 2000 Partnerorganisationen tätig ist. Dort halte ich Vorträge in Gemeinden, Schulen, Kirchen, Businessorganisationen oder auch Fliegervereinen. In diesem Jahr hat mich meine Vergangenheit als Fußballer jedoch wieder eingeholt. Ich hatte vor 41 Jahren mit 19 Jahren damals das Tor des Monats in der ARD Sportschau erzielt. Es war damals das erste Tor eines Amateurs. Dieses Jahr wird das Format Tor des Monats 50 Jahre alt. Am 28. März widmete die ARD diesem Ereignis eine Jubiläumssondersendung mit einer kleinen Auswahl von Toren und den entsprechenden Geschichten dazu. Mein Tor, an dem insgesamt 4 Personen beteiligt waren, wurde dort auch vorgestellt. Im Vorfeld dazu wurde ein Drehtermin vereinbart, wo alle Beteiligten von dem Ereignis erzählen durften. Der Herr hat es so geleitet, dass ich Zeugnis für den Herrn Jesus geben durfte und dieses Zeugnis auch ausgestrahlt wurde, was für solch ein Format schon außergewöhnlich war. Zahlreiche Zeitungen, also auch Online-Medien, haben im Vorfeld als auch danach berichtet, und ich durfte wiederum Zeugnis geben und der Herr und den Herrn dadurch verherrlichen. Ja, was für eine Erkenntnis habe ich jetzt im Alter von 60 Jahren, wenn ich so zurück auf mein Leben blicke. Ich hatte Erfolg, Anerkennung, Wohlstand, was einem die Welt als Ziel des Glücklichseins einreden will. Aber ich war nicht erfüllt. Ich hatte auf Menschen und somit auf Sand gebaut. Wenn diese 3 Dinge plötzlich wegfallen, ist eine Leere, ein großes Loch da. Ich wurde innerlich getrieben, die Wahrheit herauszufinden, und ich danke Gott, dass er mir und meiner Frau Dagmar diese offenbart hat. In unserer Stattenwelt gibt es eine Sehnsucht, die nicht durch Erfolg, Anerkennung und Wohlstand auf Dauer zu stillen ist. Es ist eine Sehnsucht nach Lebenssinn und danach Teil von etwas viel Größerem zu sein. Und diese Sehnsucht kann nur einer stillen, Jesus Christus. Ganz nach dem Motto des diesjährigen Bobengrüner Tagungsthema: Jesus ist Sieger.
Es hat mir gefallen, dass Klaus Mehler an der entscheidenden Stelle seines Lebens ganz ehrlich war. Er hat gesagt: Lieber Gott, zeige mir die höchste Wahrheit und schick sie mir möglichst auch kostenlos nach Hause. Wenn wir ganz ehrlich bitten, dann dürfen wir auch erwarten, dass Gott darauf antwortet. Jesus.
Ich grüße euch. Und ich habe als Thema heute Nachmittag einen Abschnitt ganz am Ende der Bibel. Das interessiert uns, wie geht denn die Weltgeschichte aus? Wie läuft das weiter? Und ich lese aus dem zweitletzten Kapitel der Bibel, Offenbarung 21. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben, von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird es alles ererben. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Es ist ein ganz wunderbarer Platz, dieses Bobengrün. Herrliche Landschaft und die Menschen. Lauter liebe und nette Menschen. Und das hat damals Peter Hane angeregt, dieses Kreuz da drüben in der Mitte. Ja, es geht um Jesus. So vorhin so eindrücklich gesagt worden, wie es zu diesem Wort kam, Jesus ist Sieger. Aber dieser Johann Christoph Blumhardt wollte gar nicht so viel von dem Wunder reden. Das ist uns ja immer wichtig. Ihm war was ganz anderes wichtig. Er sagt, das größte Wunder ist, wenn ein Mensch zum Glauben an Jesus kommt. Und das ist das Besondere hier in Bobengrün seit den Gründern vor 75 Jahren, dass sie dafür gebetet haben, dass Menschen heute erkennen, mein ganzes Glück liegt bloß bei Jesus. Er muss in meinem Leben der Herr sein. Glücklich in Gottes neuer Welt. Mir ist das aufgegangen immer. Ich habe ja 40 Jahre lang in aller Welt Kontakt haben dürfen mit den verfolgten Christen. Es hat mich immer interessiert. Die haben doch bei uns bejammert, die haben es so schwer und da geht es um ihr Leben und die haben Nachteile. Ihr braucht sie nicht bemitleiden. Die haben Jesus. Und es gibt in der ganzen Welt kein größeres Glück, als wenn ein Mensch Jesus gefunden hat. Mein Herr, mein Gott, ich gehöre dir und du regierst in meinem Leben. Vor Jahren der Zeit von der Diktatorschaft von Fidel Castro waren wir in Kuba und besuchten die Gemeinden im Raum von Guantanamo. Erstaunlich, viele Gottesdienste sind ja gar nicht erlaubt. 90% der Gemeinden, das waren die Baptistengemeinden dort in Guantanamo, die versammeln sich alle illegal, immer verfolgt von der Polizei. Und wir hatten so einen netten Führer, einen jungen Mann. Und wir fragten ihn, du kannst so gut Englisch, ich kann ja kein Spanisch. Wo hast du denn dein Englisch gelernt? Und dann sagt er uns, ich war Touristenguide. Das ist der Traumjob gewesen in Kuba. Denn mit den Pesos konnte man nichts kaufen. Die Touristen haben tüchtig Trinkgeld gegeben, Dollar und Euros. Und dann hatten die immer was in den Geschäften, konnte man nur mit Fremdwährung einkaufen. Und er war der gemachte Mann, er hatte das große Trinkgeld von den Touristen. Und dann ging er eines Tages zu seinem Chef und sagt, Chef, ich kündige. Was? du kündigst. Passt dir was nicht mehr? Sagt er, ich habe was Besseres gefunden. Sag, was denn? Ich will Prediger des Evangeliums von Jesus sein mit meinem ganzen Leben. Was verdienst du? Es waren im Monat vielleicht umgerechnet 20 Euro, aber in Pesos, die nichts wert waren. Warum tust du so einen Schritt? Und dann guckt er uns an und sagt, ich habe nur ein Leben. Und das eine Leben gehört Jesus. Und ich kenne nichts Besseres mehr. Und ich habe ihn dann gefragt, hast du es bereut? Und er sagt dann, nie einen Augenblick habe ich das bereut. Das ist ja das Geheimnis und darum geht es hier in Bobengrün immer. Ob du das entdeckst, es gibt in der Welt überhaupt kein Glück. Alle Leute sind auf der Suche nach Glück. Wo ist denn das Glück? Sie suchen, was sie nicht finden, in Ehre, in Liebe und Glück und kommen belastet mit Sünden und unbefriedigt zurück. Da sind wir mit dem alten Liedvers. Aber Jesus macht satt. Er befriedigt unendlich. Da will man nicht mehr eintauschen, das ist das Große. Vor Jahren ist einer unserer Gemeindeglieder als Entwicklungshelfer des Bundes in Afghanistan ermordet worden. Wir haben ihn beerdigt. Wenig über 50 Jahre ein Familienvater, der dort Großes geleistet hat. Und als wir ihn beerdigt haben, haben wir gesungen, in dir ist Freude in allem Leide. Wenn wir dich haben, kann uns nichts schaden. Teufel, Welt, Sünde oder Tod. Du hast in Händen, kannst alles, wenn wir auch heißen mag, die Not. Hast du das in deinem Leben einmal entdeckt? Jesus ist das einzige lohnende Lebensziel für dich und das braucht man. Er will Herr und König deines Lebens sein. In deinen Sorgen und Ängsten und Nöten und Problemen will er regieren. Das hat ja Jesus gesagt, trachte zuerst nach dem Reich Gottes, nach der Königsherrschaft von Jesus. Mensch, die ganzen Güter dieser Welt bringen doch kein Glück. Die sind doch vergänglich. Das sind doch Umstände, die uns nicht glücklich machen. Und den Vater unser beten, wie man dein Reich komme. Ja, bei dir soll es anfangen, in deinem Leben, in deinen Problemen, in deinen Sorgen, in deinen Ängsten, dass du das erlebst. Jesus ist mein König und Herr. Muss ich ein Wort noch zu diesem Abschnitt sagen? Offenbarung des Johannes. Es war ja eine schrecklich dunkle Stunde, als Johannes diese Offenbarung von Gott geschenkt wurde. Wie geht die Weltgeschichte weiter? Wie geht das aus? Er war ja mit über 90 Jahren dieser Johannes Presbyter der Christengemeinde in Ephesus. Und die wurde ganz plötzlich über Nacht zerschlagen von einem ganz brutalen römischen Kaiser Domitian. Der war noch viel schlimmer als der Nero. Nero hat die Christen nur in Rom verfolgt. Domitian hat sie gejagt überall im römischen Reich. Der Dichter Plinius sagt über diesen Domitian, er war eine Höllenbestie. Und dann wurde dieser Johannes, man hat nicht sein Leben ihm genommen, man hat ihn zwangsverschleppt in ein Straflager auf der Insel Patmos. In der dunkelsten Stunde der Christengemeinde hat er einen Durchblick und er sieht Jesus. Den Herrn aller Herren, den König aller Könige. Der hat die ganze Welt in seiner Hand, der ist erhöht. Auch die Finsternismächte müssen sich vor Jesus beugen. Das ist alles begrenzt, was an Zerstörung und Teufelsherrschaft in dieser Welt lebt. Und das ist ganz wichtig, dass man so einen Durchblick hat. Und das Wunderbare ist, dass das Gottes letztes Ziel ist. Was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieb haben. Das schenkt Gott denen, das werden alle die erben, die Jesus als König und Herrn ihres Lebens anerkennen und ihm dienen. Das fängt gleich damit an, dass Johannes sieht, da sitzt einer auf dem Thron. Ach, nicht wie bei uns, wo die Regierungen immer wieder ausgewechselt werden nach ein paar Jahren. Und wie das immer das Alte bleibt. Nein, da saß einer auf dem Thron. Jesus, der Weltenkönig, der Weltenherrscher. Seit seiner Auferstehung laufen alle Fäden bei Jesus zusammen. Und was sagt denn Jesus auf dem Thron? Siehe, ich mache alles neu. Das ist an unserer Welt das große Programm, es muss alles neu werden. Neue Modelle, neue Formen, neue Lieder, neue Musik, alles neu. Ach, sind wir das Alte. Gibt ja gar nichts Neues. Das wirklich Neue kommt nur von dem, der auf dem Thron sitzt, von Jesus. Ich mache alles neu, sagt er auf dem Thron, Jesus. Ich mache alles neu. Er hat alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Wie dunkel es auch um uns her aussieht. Was ist denn die große Erneuerung, die Jesus schafft? Wir denken ja immer wieder, dass irgendwo in der Politik sich was ändert, in der Wissenschaft, im Zusammenleben der Völker. Kannst du es ja im Evangelium nachlesen? Was war denn Jesus wichtig? Wo liegt denn das größte Problem der Welt? Liegt nicht in den Armeen, in den Kriegen? Auch nicht in den Krankheiten. Wo liegt's denn? Im Menschenherzen. Fängt gleich auf den ersten Blättern der Bibel an. Das Menschenherz war böse von Jugend an. Merkwürdig, dass wir das heute so oft verschweigen. Das ist das zentrale Problem eines jeden Menschen. Ich bin so froh, dass in Bogenbrühen man den Mut hat, das immer wieder zu sagen. Das größte Problem. Übrigens, der große Physiker Einstein hat das ja gesagt. Das Problem heute ist nicht die Atomenergie, sondern das Herz des Menschen. Und Einstein fährt fort, was mich erschreckt, ist nicht die Zerstörungskraft der Bombe, sondern die Explosionskraft des menschlichen Herzens zum Bösen. Es ist einfacher, radioaktives Plutonium zu entsorgen, als das böse Menschen. Heute Mittag in Bobengrün ist das dein Problem und mein Problem, mein böses Herz. Ich wollte so gern Gott dienen und ich kann ihm gar nicht dienen, weil Schmutz und Dreck und Ungehorsam und ein störrischer Eigenwillen mich beherrscht. Und von Jugend an habe ich gekämpft leidenschaftlich, wie du auch. Ich will doch gut sein und ich kann's nicht, ich bin nicht gut. Reiß dich am Riemen, ich kann reißen, bis der Riemen fatzt, aber ich werde nicht gut. Und das ist die Lüge, mit dem wir uns dauernd belügen. Und Jesus ist gekommen als der große Erlöser. Und das ist so toll, dass drüben im Wald dieses überhohe Kreuz steht. Ich mache alles neu, sagt Jesus. Und er hat sich totschlagen lassen und ans Kreuz schlagen lassen, damit meine Sünde gesühnt ist, weil das größte Problem deines und meines Lebens Sünde gegen Gott ist, ungehorsam. Ich kann Gott nicht dienen. Und tatsächlich, da wird die Ehe neu. Da wird ein Umgang in der Familie neu. Da lernst du auf einmal durch Jesus kennen, der in deinem Herzen thront, auf dein Ich verdrängt, dein trotziges, schwieriges, kompliziertes Ich. Das größte Problem, unser Ich. Lass das auch nicht durch die Psychologen aufpäppeln. Du musst dein Ich durchsetzen. Nein, Jesus muss über deinem Ich stehen. Und erst wenn er als der König und Herr deines Lebens ist, wirst du was erleben von dem Glück, von dem großen Glück. Ich mache alles neu. Und das ist so schön, dass ganz viele Leute das in Bobengrün erlebt haben. Jesus macht alles neu. Da haben sie ihre Lasten abgelegt. Berge von Schuld. Da sind sogar Tränen dabei geflossen. Herr, es ist mir leid. Der ganze Schmutz und der Dreck meines Lebens. Du sollst in mein Herz einziehen und du kannst alles neu machen. Erst wenn du mein Herz erneuerst, der König meines Lebens bist, bin ich eine neue Kreatur, bin ich von Grund auf verändert. Glücklich sein in der Welt Gottes, wenn Jesus anfängt, dein Herr zu sein, ganz groß. Siehe, ich mache alles neu. Ganz schlimm, wie viele Christen sich kasteien, die quälen sich. Kennst du das? Die kämpfen dauernd. Es hat gar keinen Wert. Ich mache alles neu, sagt Jesus. Lass ihn ein in dein Leben. Er will Herr und König sein. Und das Wunderbare, Jesus sprach viel vom Glücklichsein, aber ganz anders, als wir das heute reden. Er sprach sogar vom Seligsein, das kennen wir kaum in der Sprache, das ist kein altmodisches Wort. Höchste Seligkeit hat Jesus denen zugesprochen, in ganz schwierigen Lebensumständen, die bedrängt sind, verfolgt, traurig, verlassen, arm vor Gott, die nichts bieten können, die man über den Tisch zieht, die man auf die Seite drückt. Warum? Weil ihnen die Jesus-Herrschaft geschenkt wird, das Himmelreich, das Reich Gottes wird ihnen geschenkt, dass Jesus in ihrem Leben handeln will. Ist ja immer eine tolle Sache, wenn man so einen alten Mann wie mich einlädt. Aber ich sage immer, ich habe einen Vorteil als alter Mann. Ich habe unheimlich viel Erfahrung. Und ich will am Ende meines Lebens sagen, es war immer nur das Wunder, wie Jesus mich armen, verdammten, sündigen Menschen erneuert hat und verändert hat. Und wer er was in mein Leben hineingelegt, immer neu, dass man jeden Tag morgens neu anfangen darf. Ich bete oft gern kniend, wenn ich stille Zeit habe vor meinem Herrn. Herr, jetzt musst du in diesem Tag mich führen, nicht ich. Ich mache alles neu. Es wird heute auch bei den Christen in den Kirchen so viel gemacht, Programme gemacht, Planungen, Programme, wir machen die Welt neu. Von wegen. Wir Christen sind ganz kleine Leute. Aber wir haben einen Herrn, der mit schwachen Leuten ganz große Sachen macht. Der einst mit einem kleinen David den Riesen Goliath erledigt hat. Der einst ein gefangenes Volk Israel, das kann nicht mehr wusste, in der Gefangenschaft herausgeführt hat aus Ägypten. Der einst einen Petrus, der vor Jesus niederfiel und sagt, Herr, ich bin ein sündiger Mensch, ich kann nichts. Er sagt Jesus, aber ich mach was aus dir, ich mach dich zu einem Menschenfischer. Was macht Jesus aus deinem Leben? Da geht's nicht um dein Programm und deine Wünsche. Er ist der große Macher. Und der Apostel Paulus sagt dann von sich, ich vermag ganz viel. Er war ja ein schwacher Mann und ein kranker Mann, der Paulus. Paulus heißt auf Deutsch der Kleine. So hat er sich gerne, eigentlich ist er Saulus, der große König von Israel. Er will der Kleine sein, der Mini. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Hast du erlebt, was Jesus machen kann? Dass das, was Blumhardt bewundert hat. Jesus ist Sieger. Sieger über dein Ich, über dein Leben. Und er will was aus deinem Leben machen. Du kannst nur staunen. Ich habe nie geahnt, was Jesus aus meinem Leben macht. Und dann kommt als zweites, nie mehr einsam. Wir sind ja schrecklich einsam. Und in diesen Wochen und Monaten fehlt uns das, die herzliche Begegnung, das Miteinander, sich in den Arm nehmen und die Hand drücken. Aber das Allerhöchste, was wir brauchen an Überwindung von Einsamkeit, ist die Gemeinschaft mit Gott. Das ist ja wunderbar, wenn der verlorene Sohn heimkehrt zum Vater und der Vater ihn in die Arme nimmt und ihm die neuen Kleider überzieht und ihn als Sohn annimmt. Hast du es mal erlebt? Hast du das begriffen, dass der ewige Gott, der Herr Himmels und Erde, dich sucht? Dein Vater sein will, dich in den Arm nehmen, versteht man gar nicht. Uns mit allen Schwächen und Mängeln, ich will sein Vater sein und er soll mein Sohn sein. Das ist im Reich von Jesus, wir sehen das ja in dieser Welt erst ganz kümmerlich, aber wird einmal ganz groß sein in der Ewigkeit, ganz nah bei Gott, ganz nah bei ihm, direkt bei ihm. Wird alles aufgehoben sein, immer fernseherisch und ganz nah. Ich darf ihn sehen von Angesicht zu Angesicht. Wird ganz groß sein. Da steht etwas vom himmlischen Jerusalem. Was ist denn das? Jerusalem, das kennen wir. Seine Stadt, wo Gott viel gewirkt hat, wo er seine Ehre wohnen lassen will, wo der Tempel stand. Und für uns ist die Gemeinde immer so wichtig. Es ist ja so schön, dass wir in dieser Gemeinde viel erleben. Ich will aber auch sagen, dass unsere Gemeinde enttäuscht. Ich war ja 40 Jahre Gemeindepfarrer und ich weiß, wie Gemeinden auch viele verärgern, wie man viele vor den Kopf stößt. Da gibt es viele menschliche Eitelkeiten. Sind die Schwächen unserer Gemeinde, dass wir unsere Namen dort eingraviert haben, unsere Konfessionen? Das geht's doch gar nicht im himmlischen Jerusalem, das hier schon anbricht. Eine Gemeinschaft, eine Jesus-Gemeinschaft. Was ist denn da so groß, der Liebe zu Jesus? Weißt du, ich wünsche mir immer wieder, dass wir weniger über unsere Paragraphen reden und die großen Kirchen, über ihre Modelle und über ihre ganzen Institutionen, die interessieren mich gar nicht. Ich habe ja das große Vorrecht gehabt, durch die Arbeithilfe für Brüder überall in der Welt die Jesusgläubigen Christen zu besuchen. Das ist so wunderbar, da kannst du hinkommen, in Nordkorea, in Usbekistan, bei den Indianern, bei den Eskimos oder wo das ist. Wir sind eins in Jesus. Es war oft in den Notgebieten so, dass die Leute von Ärzte ohne Grenzen oder von Miserero gesagt haben, Herr Schiffbuch, Sie haben so nahen Kontakt mit den Leuten. Ich habe es Ihnen nie verraten, was war. Wir hatten nur eine kurze Gebetsgemeinschaft. Und dann waren wir eins in Jesus. Das himmlische Jerusalem, das kommt. Da geht es nicht mehr um Konfessionen und um Namen und um Grenzen und Paragraphen. Da geht es nur noch um Jesus. Und das ist so schön, dass das in dieser Welt schon anbricht, in Bobengrün. Wir fragen nicht, wo kommst du her, sondern gehörst du Jesus? Ist der dein Herr? Und das ist so wunderbar, dass wir schon das Erbe bekommen. Ein Erbe ist wunderbar, da muss man nicht dafür arbeiten. Das Erbe, das kriegt man gratis. Muss bloß annehmen. Willst du das Erbe annehmen? Das ganze Himmelserbe wird ausgeschüttet. Und das ist so groß, wenn das immer auch Jesus gebraucht. Wie schreibt er denn, dass immer was wichtig ist? Da geht es nicht um Mitgliedschaft und Mitgliedsbeiträge im Reiche Gottes. Wenn Jesus der König, der Herr ist, dann heißt es, ob du eine Rebe am Weinstock sein willst, ganz eng mit ihm verbunden. Um das geht's. Das ist das Wichtige. Und das schöne Bild ist gebraucht. Man versteht das ja gar nicht mehr in unserer Zeit, wo Liebe und Ehe nicht mehr reingehalten wird, sondern in den Dreck getreten wird, wie eine geschmückte Braut ihrem Mann. War immer so schön, wenn ich Unterricht gehalten habe, selbst in der Berufsschule, haben alle jungen Leute gesagt, auch die das liederlichste Leben hinter sich hatten, eigentlich wünsche ich mir eine Ehe mit einer Frau, die mich liebt bis zum Tod. Da weiß jeder, was das ist. Ein Bild für die Liebe zu Jesus. Und das ist Gemeinde. Und das führt uns zusammen. Und das ist Bobengrün. Und das ist so herrlich glücklich in Gottes neuer Welt. Ich spreche oft so gerne über den Satz, Jesus liebhaben ist besser als alles Wissen. Wir machen so viele Gedankendiskussionen und Jesus liebhaben ist das Allerwichtigste. Bibelwort ist im Epheserbrief. Jesus liebhaben ist besser als alles Wissen. Wir brauchen kein Kopfwissen, sondern die Jesusliebe und das verbindet uns. Und das Letzte. Glücklich in Gottes neuer Welt. Ja, es wird ein Ende haben mit dem Tod. Der Tod ist so furchtbar. In diesen Tagen erleben wir ja, wie die Menschen Angst vor dem Tod haben. Schrecklich, dass man uns dauernd diese Bilder zeigt. Von Särgen und von verbrannten Leichen und was weiß ich und Zahlen. Und der Tod ist furchtbar. Der Tod hat eine zermalmende Macht. Du kannst es auch in deinem Kopf gar nicht denken, was das ist. Und der Tod hat seine Macht, weil wir von Gott abgefallen sind. Unser Leben ist unter den Tod gestellt. Und dann, das ist so groß, wir freuen uns, dass Jesus den Tod besiegt hat. Er ist auferstanden und lebt. Und wir freuen uns, dass die Auferstehungskraft von Jesus in unserem Leib wirken will. Jesus will mit dieser ganz großen Schubkraft dich erfüllen. Was habe ich da erleben dürfen? Mit jungen Menschen am Grab. Schwerste. Wenn Kleinkinder beerdigt wurden. Leukämie bei Babys. Und dann im blühenden Friedhof, die Bäume blühten. Und die Mutter gibt das weiße Särglein nicht her. Was machst du denn? Und dann sprichst du ein Jesuswort. Jesus Christus hat dem Tod die Macht genommen. Und plötzlich ist der Friede da. Das Allerwichtigste für meine Todesstunde. Ich will Menschen haben, die mir das Evangelium und den Jesusnamen zurufen im Sterben. Und das Schlimmste, was man tun kann, wenn man Menschen allein sterben lässt. Ich brauche jemanden, der mir es zuruft, wenn ich es mir selber nicht einreden kann. Paulus hat seinem jungen Mitarbeiter Timotheus geschrieben, wie die Todesmacht besiegt wird. Wie denn? Ganz einfach. Ihr kennt das Wort. Jesus Christus hat dem Tod die Macht genommen durch das Evangelium. Im Evangelium kann ich es fassen und kann ich es hören. Redet das mit den Alten. Die brauchen das, kein anderes Thema. Die haben es vor Augen, wie ihr Leben zerbricht. Das Evangelium ist eine Siegesmacht. Und es ist wahr, dass Jesus das wahr macht. Im Sterben darf ich es fassen. Jesus lebt, mit ihm auch ich tot. Wo sind nun deine Schrecken? Schmerz ist vorbei, Leiden ist vorbei. Aber wir dürfen heute das schon erleben. Ich darf heute schon den Tod überwinden. Im Altenheim dürft ihr nie über den Tod reden, im Seniorenclub auch nicht. Ich habe es noch nie erlebt, dass mir das die Alten erlaubt haben. Aber in den Jugendkreisen gibt es kein aktuelleres Thema, das interessiert junge Leute, was ist, wenn ich sterbe. An dieser Frage habe ich eins als junger Mensch festgemacht. Ich möchte Jesus gehören, er muss mein Herr sein. Und ich möchte ihm gehören in Leib und Leben. Und das ist so wichtig. Wunderbar, dass das überwunden und besiegt wird. Es gibt kein Medikament gegen den Tod. Es ist noch nie einer da gewesen, der den Tod überwinden konnte. Außer Jesus. Und der will dein Herr sein. Der will in deinem Leben sich verwirklichen. Mensch, was ist das eine Botschaft für die Menschen, denen wir dienen? Und da heißt es am Ende, es geht zum großen Hochzeitsfest. Gott lädt uns ein zu seinem Fest. Wunderbar, auch im Gleichnis hat das Jesus noch einmal erzählt. Und dann wird erzählt von der herrlichen Lebensqualität, dass man trinken darf von Quellen. Sehr merkwürdig, bei uns bleibt immer der Durst. Und wenn man sich betrinkt an allem, was in dieser Welt als Lebenserfüllung da ist, immer bleibt der Durst. Darüber habe ich reden dürfen 1978, als ich das erste Mal in Bobengrün war. Vom Durst nach Leben, den kann nur Jesus stillen, ganz einzig er, den Durst nach Liebe, nach Erfüllung. Das ist wichtig für Menschen, für die Lebensqualität, das Allerhöchste und Wichtigste ist, er macht satt. Wenn alle deine Quellen in Jesus sind, wunderbar, trinke dich satt. Ein Leben lang nur Jesus kann dir Lebenserfüllung geben. Welch ein Herr, welch ein Herr, ihm zu dienen, welch ein Stand. Wenn wir seines Dienstes pflegen, lohnt er unserer schwachen Hand. Armes Werk mit reichem Segen folgen wir, so folgt sein Friede mit, Schritt für Schritt. Amen.
Nach diesen gewaltigen Predigten von Joe Böker und Winrich Schäfbuch braucht es keine weiteren Worte mehr. Und bei der folgenden Einladung zu einem Gespräch möchte ich jetzt ganz persönlich werden und spreche jeden von uns mit dem vertrauten Du an. So, wie es die Bibel auch macht, wenn sie sagt, fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Wir laden dich an dieser Stelle herzlich für ein persönliches Online-Gespräch ein. Wenn du durch die Verkündigung angesprochen worden bist, dann steht jetzt ein Team von erfahrenen Christen bereit für dich. Wenn du im Glauben einen ersten Schritt mit Gott machen willst oder wenn dich eine Lebensfrage bewegt, die du mit jemandem besprechen willst. Wie komme ich zu diesem Treffpunkt Online-Gespräch? Ganz einfach. Unten in der Videobeschreibung findest du einen Link bzw. einen Zugangscode, über den du zu einem Vier-Augen-Gespräch in einem Zoom-Raum kommst. Du bist herzlich willkommen. Der Raum ist bis 45 Minuten nach dem Ende der Veranstaltung geöffnet.
Wir wollen auf das antworten und das nochmal vor Gott ins Gebet nehmen, was uns Joachim und Winrich gesagt haben, und wollen miteinander beten. Lieber Herr Jesus, wir danken dir, dass du unsere Schmerzen und Niederlagen in einen Sieg verwandeln kannst und dass du uns in unserem Leid sogar entgegenkommst, weil du es selber mitgemacht hast und getragen hast, und dass du uns anbietest, gerade im Leid besondere Gemeinschaft mit uns zu haben. Dafür danken wir dir. Und wir danken dir, dass der größte Sieg, der in unserem Leben stattfinden kann, das Wunder des Glaubens ist, dass du, den du schenkst, und dass das Reich Gottes in uns beginnt. Und dass du es möglich machst, dass wir auch im Leiden, in all unseren Schwierigkeiten, in unserem Alltag durchschauen in deine Herrlichkeit. Du willst die Herrschaft in unseren Herzen übernehmen. Und nur du kannst uns verändern. Du willst uns an der Hand nehmen und beinahe oft leise und unmerklich veränderst du unser Leben, machst es neu. Es gibt für dich keine hoffnungslosen Fälle. Dafür danken wir dir. Herr, wir beten dich an. Wir danken dir für die Möglichkeiten der Technik, dass wir uns gemeinsam von so vielen Orten heute vor dir versammeln konnten. Wir danken dir für alle Mitarbeiter und Mitbeter. Wir danken dir auch für das Wetter. Wir haben wenig Hoffnung gehabt und du hast es so wunderbar gemacht, dass wir heute meistens einen Sonnenschutz gebraucht haben und keinen Regenschutz. Dafür danken wir dir. Du hast alles gut gemacht. Du, der Sieger. Amen. Ich will euch noch einladen für heute Abend 8 Uhr zur Jesus Night und auch schon für nächstes Jahr, wo wir, so Gott will, alle uns wieder hier in der Natur in Bobengrün treffen, wo wir uns wieder umarmen und drücken können und wo wir gemeinsam dann wieder uns unter dem Wort Gottes versammeln können, Gemeinschaft haben können und ihn loben können. Also, Gott befohlen, bis nächstes Jahr. Thank you.